Wie kommt eigentlich so ein glimmender Docht zustande? Der hat ja nicht von Anfang an geglimmt, sondern er war ja mal eine helle Flamme. Aber Wind und Wetter, Sturm und Dunkelheit kämpfen gegen das Feuer. Und dann kann es schon passieren, dass so eine helle Flamme, wie sie schön leuchtet und brennt, immer weniger und zum Schluss nur noch ein glimmender Docht übrig bleibt. Das ist unsere Erfahrung. Das erfahren auch wir im Glauben, wenn wir unseren Weg gehen, durch diese Zeit, durch die Umstände, durch das, was uns täglich begegnet. Es ist nicht nur immer unsere eigene Schwachheit. Es sind nicht immer die Umstände. Es sind manchmal tatsächlich Kräfte und Mächte, denen sehr daran gelegen ist, das Licht des Heiligen Geistes, das Feuer des Geistes Gottes in unseren Herzen auszulöschen. Es gibt Kräfte, es gibt Mächte, denen da sehr dran gelegen ist, dass wir nicht zum Ziel kommen, dass wir uns verirren in dieser Dunkelheit, weil das Licht fehlt. Und wenn wir in dem letzten Lied von dem Wort gesprochen haben, was wie ein Hammer ist, das des Teufels Macht auch zerschlägt, dann ist das kein leises Streicheln, was so ein Hammer verursacht. Dann müssen wir damit rechnen, dass das Wort Gottes tatsächlich, dass es da hart auf hart geht und dass das Wort manchmal auch hart sein kann. Und so ein hartes Wort habe ich heute für euch. Kein Streichelwort, keine Lieblichkeiten, sondern ein Wort, was uns zum Nachdenken bringen soll. Wir sind ja im Epheserbrief fast am Schluss. Und am Schluss hat Paulus dann nochmal eine Zusammenfassung. Und zwar ist heute der Text vorgegeben aus Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Und die will ich uns vorlesen. Und wenn wie möglich, bitte ich dazu nochmal aufzustehen. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Lieber Herr Jesus, bitte gib, dass dieses Wort in unsere Herzen fallen kann, dass es uns zum Nachdenken bringen kann und vor allen Dingen zum Aufsehen auf dich, der du alles das ja überwunden hast. Herr, gib uns ein aufnahmebereites Herz und gib mir einen gehorsamen Mund, das zu sagen, was du mir durch deinen Heiligen Geist ins Herz gelegt hast. Bitte gib Gnade zum Reden und zum Hören, dass uns dein Wort nicht verschreckt und wir nicht innerlich zumachen, sondern dass wir darauf hören, was du uns heute und hier zu sagen hast, für unseren Glauben, für unser Leben und damit wir wirklich am Ziel ankommen. Herr, sei du selbst der Redende und der Segnende. Amen. Wir nehmen Platz. Nachdem Paulus zur hohen Berufung der Gemeinde in Christus in den Kapiteln 1 bis 3 des Epheserbriefes viel zu sagen hatte und das praktische Glaubensleben in der Ehe, in der Familie und in der Welt behandelt hat, die Kapitel 4 bis Kapitel 6, Vers 9, spricht er heute zu uns vom Kampf. Er gibt abschließend zu seinen Unterweisungen für die Gemeinde Grundregeln zum Glaubenskampf für alle Gläubigen weiter. Es galt nicht nur den Ephesern, es gilt auch uns. Paulus spricht vom Feind, er spricht von Waffen und er spricht vom Sieg. Es muss uns absolut klar sein, dass wir als lebendige und wahrhaftige Christen die erklärten Feinde Satans sind und seiner Dämonen. Und diese bösen Mächte, von denen auch hier die Rede ist, haben eine über 3000-jährige Erfahrung mit Menschen, die in Sünde gefallen sind. 3000 Jahre. Und sie wissen genau, wie man Menschen zu Fall bringt. Satan ist listig, er ist grausam und vernichtend bösartig. Er ist wahrscheinlich das intelligenteste und mit größter Herrlichkeit ausgestattetste Geschöpf überhaupt. Wir lesen in Hesekiel 28, in den Versen 11 bis 15, so spricht der Herr: Herr, du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Vollkommen warst du in deinen Wegen, bis sich Unrecht an dir fand. Dieser schirmende Cherub war der höchste aller Cheruben. Er beschirmte den Thron Gottes. Sein Name Luzifer, das heißt Lichtträger. Und diesen Namen Luzifer hat sich keiner ausgedacht, sondern der resultiert aus Jesaja 14, Vers 12, wo steht: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Hier ist die Rede von einem Glanzstern oder einem Morgenstern, und das heißt übersetzt auf Lateinisch Luzifer. Ist also nichts anderes als die Übersetzung aus diesem Bibeltext. Luzifer wollte Gott gleich sein. Er wollte die Stellung des Gottessohnes haben. Darum ging es ihm. Die Stelle des präexistenten Jesus Christus, des Gottessohns, die wollte Luzifer haben. Er wollte Gott gleich sein. Er scheiterte und wurde als Thronwächter verstoßen. Aus dem herrlichsten und mächtigsten Geschöpf wurde der finsterste und böseste Teufel, nämlich Satan. Und er riss viele Engel und die ganze Schöpfung mit in die Dunkelheit. Aber wir wissen, Christus stellte die Schöpfungsordnung wieder her und besiegte ihn. 1. Johannes 3, Vers 8 steht: Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Und der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist erschienen der Gottessohn, geoffenbart, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist Christus gekommen, weil die Werke des Teufels und der Teufel selbst natürlich besiegt und zerstört werden soll. Halten wir fest, der Teufel ist eine Person. Er ist stark und er ist listig. Er ist sehr erfahren als Engel des Lichts. Verstellt er sich und zeigt sich. Er hat hohe Autorität und Einfluss auf alle Menschen. Aber er ist besiegt durch Jesus Christus. Er hat keinen Zugriff auf Gläubige. Von sich aus. Er ist auch nicht allmächtig. Er ist nicht allwissend. Und er ist auch nicht alles beherrschend. Er ist ein besiegter Feind und kämpft im Rückzug verbissen. Wohl wissend, dass sein Schicksal der ewige Feuersee ist. Und das gilt natürlich auch für seine Helfershelfer, für alle Dämonen. Christus und die Apostel sprechen ganz klar und eindeutig von dem Teufel als einer Person. Und deshalb ist alles Gerede moderner Theologen von dem Bösen an sich als unpersonifiziertes Böses, was eben da ist, barer Unsinn. Es ist schon ein wirkliches Meisterstück des Teufels, den Gottlosen und den gottlosen Theologen weiszumachen, es gebe ihn gar nicht. Ein wirkliches Meisterstück. Aber wir wissen aus Gottes Wort vom Feind und wir müssen auch wissen, wo die Front verläuft in diesem Kampf, wo wir ihm und seinen Helfern und Werkzeugen begegnen, wo und wie er uns in Kämpfe verwickelt. Und wir können ganz sicher sein, wenn wir ein Eigentum Jesu sind, wird er uns angreifen. Wir sind wirklich seine erklärten Feinde. Es kommt mit hundertprozentiger Sicherheit in jedem christlichen Leben zum Kampf. Nicht ständig und nicht immer auf dieselbe Art, mal mehr und mal weniger hart, mal mehr versuchend, mal mehr bedrückend, wie auch immer. Luther hat einmal sinngemäß gesagt, viel Macht und List sein grausam Rüstung ist. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und dieses Wörtlein ist Jesus Christ. Und ich habe Zeugnisse gehört von Gläubigen, die in ganz starke Bedrängnis kamen durch dunkle Mächte, wenn sie den Namen Jesus Christus aussprechen. Flieht der Feind. In diesem Namen Jesus Christus ist tatsächlich der Sieger proklamiert. Und wenn wir diesen Namen aussprechen, in einer solchen dunklen Verführungs- und Bosheitssituation, dann flieht der Böse. Diesen Namen kann er nicht ertragen. Und wenn wir uns darunter und dahinter stellen, haben wir auch Sieg. Wir müssen uns immer wieder sagen lassen, all die wunderbaren Segnungen des Glaubenslebens, all die wunderbaren Verheißungen der Herrlichkeit, all die guten Verhaltensnormen, in denen wir auch in dem Epheserbrief gelesen haben, in Ehe, in Familie, in der Gemeinde und auch in der Gesellschaft. All das werden wir nicht erleben, wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, dass wir es erkämpfen müssen. Es geschieht kein Sieg ohne Kampf. Nichts von dem Sieg Christi über Sünde, Tod und Teufel wird uns zuteil, wenn wir im Glauben nur halbherzig dabei sind. Nichts wird uns zuteil, wenn wir auf die Bestandteile der Rüstung verzichten. Wir kommen heute noch nicht zur Rüstung. Das wird das nächste Mal dran sein. Nichts von dem Sieg Christi wird uns zuteil, wenn wir antreten mit Holzschwertern, mit Filzhüten und Nachthemden. Werden wir keinen Sieg haben. Und wenn wir nie genau wissen, wo die Front verläuft, wenn es uns immer wieder passiert, dass wir Freund und Feind verwechseln. Jeder Fehler in diesem Kampf kann tödlich sein, aber mindestens werden wir schwer verletzt oder gelähmt. Wenn wir es überhaupt jemals lernen, mit der Waffenrüstung Gottes und ausgehend vom Sieg Christi unsere persönlichen Einzelgefechte zu gewinnen. Wenn wir das überhaupt jemals lernen, die Einzelgefechte unseres Lebens zu gewinnen. Aber ausgehend vom Sieg Christi, dieser Sieg, der allumfassend und total ist, kommt es darauf an, nach Vers 10, in der Macht seiner Stärke zu gewinnen, zu erstarken, im Herrn stark zu werden. Wir sind nicht stark durch unsere Muskeln, auch nicht durch unsere geistliche Stärke oder durch sonst irgendwas, sondern wir können nur Stärke gewinnen im Herrn. Sein Sieg ist unser Sieg. Seine Waffen, mit denen Christus gekämpft hat, sind bewährte Waffen, die auch wir benutzen sollen. Ihm gehorsam zu sein und seinem Wort, genauso wie Christus dem Vater gehorsam war. Wenn wir ihm so gehorsam sind, dann ist der Schlüssel zum Sieg bei uns. Deshalb gilt es für alle Christus-Nachfolger, kein Sieg ohne Kampf. Aber es gilt auch, kein Kampf ohne Sieg. Wir kämpfen immer vom Sieg her. Wir kämpfen immer in seiner Macht. Wir kommen immer von Christus her. Und wir haben immer die Kraft des Heiligen Geistes. Tatsächlich ist dem rechten Kämpfer der Sieg gewiss. Es gibt kein Risiko einer Niederlage. Kein Risiko. Sind wir sicher? Wir können sicher sein. Das Führerhauptquartier ist zerstört. Die Machtzentrale Satans ist für uns neutralisiert. Und die Waffen, die Christus und der Heilige Geist für uns bereit haben, sind bewährte Waffen. Sie sind bewährt, weil Christus mit ihnen gekämpft und gesiegt hat. Die Befehlskette steht, die Soldaten stehen treu und gehorsam zu ihrem Feldherrn, und dieser Feldherr wird oft im Alten Testament als der Herr der Heerscharen bezeichnet. Jahwe, Christus, Gott selbst. Wenn die Befehlskette steht, wenn sie nicht unterbrochen ist. Ist das keine Ermutigung, liebe Geschwister, den Kampf aufzunehmen und auszufechten? Im Auftrag und in der Kraft des Herrn siegreich das verheißene Land des Glaubens einzunehmen? In Josua 1, Vers 3 steht ein ganz wunderbarer Satz, den der Herr Israel zu sagen hatte, der uns genauso gilt. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, Josua 1, Vers 3, euch habe ich ihn gegeben. Das Land war Israel von Gott verheißen und gegeben. Aber kämpfen und einnehmen mussten die Israeliten es selber. Es war ihnen von Gott verheißen, es war ihnen gegeben, aber einnehmen und kämpfen blieb ihnen nicht erspart. Uns ist auch die Seligkeit verheißen, uns ist der Sieg verheißen, aber kämpfen und die Waffen gebrauchen müssen wir selber. Gott, der Herr, will uns aber den Sieg geben. Und deshalb lehrt uns dieser Text drei wichtige Dinge. Erstens, wo kommt die Kraft zum Kampf her? Zweitens, wer ist der Feind und wo verläuft die Front? Und drittens, die Waffenrüstung selbst. Die Kraft zum Kampf kommt nur von Christus. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Ohne mich. Und alles, was wir ohne Christus tun, ist tatsächlich nichts. Gilt nicht, zählt nicht und führt auch gar nicht zum Sieg. Und Paulus ergänzt in Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus wusste um die Bevollmächtigung Christi selbst. Und du und ich, wenn wir zu Christus gehören, nicht halb, nicht dreiviertel, sondern ganz, wenn wir wirklich ganz zu Christus gehören, dann wissen wir auch, dass wir in ihm die Kraft zum Sieg haben. Dann ist der Sieg gewiss, dann vermögen auch wir alles in Christus. Wie groß Satans Macht gegen uns auch sein mag, die Macht des Herrn für uns übertrifft sie immer und in jedem Fall. Epheser 1, 21. Gott hat Christus auferweckt und ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und über jede Herrschaft und auch über Satan und sein Heer. Die sind damit inbegriffen. Dass der Herr und seine Waffen allein genügen, das will uns nicht immer so unmittelbar eingehen, obwohl wir es uns mit unserem geistlichen Verstand schon manchmal schnell verstehen. Aber es wirklich zu beherzigen und uns auch darauf zu verlassen, das gelingt uns nicht immer. Darum muss der Herr es uns immer wieder sagen, dass wir uns auf nichts und auf niemand verlassen dürfen, als allein auf ihn, auf Jesus Christus. Zu Gideon zum Beispiel musste der Herr sagen, in Richter 7, Vers 2, vielleicht kommt ihr darauf auch, in eurer Tagung, zu zahlreich ist das Volk, sagt der Herr zu Gideon. Wozu zu zahlreich? Um zu siegen. Wir hätten gedacht, je mehr wir sind, desto besser. Einigkeit macht stark. Ja, ihr kennt ja die Parole. Aber der Herr rechnet ganz anders. Wenn wir diesen Text mal lesen, hochinteressant. 99% des Kampfvolkes sollte Gideon nach Hause schicken. 99%. Mit 1% der Streitmacht hatte Israel den Sieg, weil Gott mit ihnen war. 1%. Was lernen wir daraus? Nicht irgendwelche Mehrheiten machen stark, sondern allein der Herr. Ein Einzelner mit Gott ist immer eine Mehrheit. Ein Einziger, der glaubt und vertraut auf den Herrn und seine Kraft, ist immer eine Mehrheit. Wenn wir das glauben könnten, dann würden unsere Gemeindestunden und unsere Glaubenskämpfe, die wir durchzustehen haben, manchmal ganz anders verlaufen. Der Sieg über Sünde, Ungehorsam und Weltensinn in der Gemeinde würde die Leuchtkraft des Zeugnisses vom Evangelium vervielfachen zur Ehre Gottes und zur Freude der Erlösten. Die Gemeinde wäre Licht in der Dunkelheit, Salz in der Fäulnis und Trostlosigkeit dieser Weltzeit, die Stadt auf dem Berg, auch in der Ebene Mecklenburgs, und der Ort des Heils, der gesehen wird. Gemeinde hätte wirkliche Leuchtkraft, wenn wir nur dem Herrn vertrauen und gehorchen würden. Und deshalb verfolgt der Feind vor allem ein einziges Ziel: Glauben und Gehorsam zu schwächen und am besten ganz zu zerstören. Das ungetrübte Vertrauen zum Herrn zu schwächen oder ganz kaputt zu machen. So lange und so oft ihm das gelingt, sind wir kampfunfähig, überwältigt und vielleicht sogar seine Marionetten. Das lebendige Vertrauen auf den Herrn, sprich der feste Glaube auf der Grundlage seines Wortes, ist das alles entscheidende Element in unserem Glauben. Festes Vertrauen zum Herrn ist nicht zu trennen vom vollständigen Glauben an die Schrift. Beides ist eine Einheit, die nicht auseinandergeht. Der Herr Jesus sagt zu Petrus in Lukas 22, 31 und 32, der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Satan lockte Petrus in eine Sünde und versuchte auf diese Weise, ihn in seinem Glauben irre zu machen. Das war das Ziel der Attacke Satans. Deine und meine Versuchungen sind vielleicht andere. Vielleicht ist es im Geschäfts- und Berufsleben ein verlockendes Angebot. Vielleicht ist es auch auf dem emotionalen Bereich eine verlockende Person. Vielleicht ist es auch ein Missgeschick, ein Gerücht, eine Verleumdung, ein Missverständnis, vielleicht auch eine falsche Lehre, der du anhängst. Vielleicht sind es auch Hochgefühle im Glauben oder Empörung über Gottes Wort, Sorgen in der Familie, Nöte, vielleicht Krankheit. Die Versuchspalette ist vielfältig. Aber letztlich will Satan immer den Glauben und das Vertrauen zum Herrn erschüttern und zerstören. Ehe, Familie, Gemeinde Alles soll möglichst vergiftet werden und zerbrechen. Das will der Teufel. Das ist seine Strategie. Und Gott sei es geklagt, wie oft hat er auch Erfolg. Letztlich sind es immer Lügen und Täuschungen, die unsere Verbindung zum Herrn und in Familie und Gemeinde beeinträchtigen. Seien es Lügen in Form von Gefühlen, von Gerüchten oder falschen Lehren. Verführen, täuschen, lügen und verklagen. Das sind Satans bevorzugte Strategien, mit denen er immer wieder versucht zu handeln. Das müssen wir einfach wissen. Für unser gesundes geistliches Leben ist es unerlässlich, Satans Methoden zu kennen und zu beachten. Dabei können wir zwei schwere Fehler machen. Wir können einmal den Feind überschätzen, indem wir einfach Angst davor haben, vor ihm und vor all den Geschehnissen, die er gebraucht. Oder wir können den Feind unterschätzen, indem wir einfach glauben, wir hätten die Rüstung nicht notwendig, wir brauchten sie nicht vollständig gebrauchen. Wie unterschätzen wir noch den Feind? Indem wir glauben, oftmals jedenfalls, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die uns entgegenstehen. Fleisch und Blut, sagt Gottes Wort hier. Obwohl sie eigentlich nur Verführte sind. Verführt vom Bösen. Mögen sie auch nett und freundlich sein, annehmbar und tolerant. Der Feind versteckt sich in ihnen und hinter ihnen. Wir wissen um das harte Wort, was Jesus einmal zu Petrus sagt. Wisst ihr, was ich meine? Satan tritt hinter mich, sagt er zu Petrus. Als Petrus ihm sagt, Herr, das geschehe dir nur nicht. Mit dem Sterben und mit dem Kreuz, mit der Verachtung und der Verwerfung durch die hohen Priester. Herr, das geschehe dir nur nicht. Menschlich sehr sozial gedacht. Und was sagt der Herr? Hinter mich, Satan. Verführung. Seien es Irrlehrer, die wir auch kennen heute in unserer heutigen Zeit. Seien es moderne Theologen, seien es Moslems oder Buddhisten, seien es Katholiken oder andere Sekten. Sie vertreten oftmals ein falsches Evangelium und mitunter sogar Götzendienst. Und wie leicht verwechseln wir Feind und Freund. Paulus sagt in Galater 1, Vers 8, wer etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, wie wir es euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Ein ganz hartes Wort, was Paulus sagt. Wer ein Evangelium verkündigt, anders als es die Schrift sagt, der sei verflucht. Das sagt Paulus nicht aus einer Schroffheit oder Laune heraus, sondern das sagt er inspiriert durch den Heiligen Geist. Wir haben solche Menschen weder als Feinde noch als Brüder und Schwestern zu betrachten. Sie sind einfach Verführte, denen wir in Liebe das Evangelium von Christus, das Evangelium der Wahrheit, das Evangelium der Klarheit in Liebe und in Verständnis vorleben und verkündigen sollen. Alle Verführten sind vom Satan verführt, aber wir sind gerufen, sie zu lieben in Wahrheit und Klarheit. Wenn man solche Menschen als Feinde betrachtet, dann macht man den gleichen Fehler wie die Kreuzzüge auch, wo sogenannte Christen gegen die Moslems gekämpft haben. Oder wenn wir sie als Brüder und Schwestern betrachten, machen wir den Fehler der großen Weltökumene. Sie sind nicht unsere Brüder und Schwestern. Sie haben nicht den gleichen Gott. Bleiben wir wachsam und bleiben wir dem Evangelium gehorsam. Nur dann ist uns der Sieg wirklich gewiss. Der Herr selbst ist dafür der Garant. Und ich komme zum Schluss. Ein Wort aus 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Das ist der Sieg. Unser Glaube an Christus. Man kann auch sagen, der Glaube Christi. Beide Übersetzungen sind richtig. Der Glaube an Christus oder der Glaube Christi. Beides ist richtig. Deswegen, ihr lieben Geschwister, muss der Glaube rein, unverfälscht, heilig und absolut schriftorientiert sein und bleiben. Dann kämpfen wir immer vom Sieg her. Und der Herr segne uns im Erkennen dieser Wahrheit und er segne uns auch im Gehorsam. Amen.